Laurin.
Hallo Sevi.
Und hallo zu einer neuen Folge Let's Dive into Resident Evil 4. Wir sind jetzt mittlerweile im 11. Kapitel angekommen. Das Schloss neigt sich zu Ende, quasi der zweite große Abschnitt im Resident Evil 4 Remake. Wir haben noch zwei Kapitel vor uns. Und das 11. Kapitel, über das wir jetzt reden, ist vielleicht nicht das längste, aber ich finde ein super abwechslungsreiches und interessantes Kapitel, das aus sehr viel sehr erinnerungswürdigen Passagen nah aneinander besteht, finde ich. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ein Kapitel, das ich gerne mag, auf jeden Fall.
Ich finde es auch super spannend. Also es ist eine schöne Mechanik, die da mit drin ist und es macht immer Freude, dann durchzugehen. Ich glaube, ein Achievement gibt's, da können wir später nochmal drüber reden, das ziemlich nervig war, aber genau, das, wenn wir dann an dem Part sind, dann mehr dazu.
Beim letzten Mal haben wir ja quasi den letzten Boss besiegt, den Alien-Predator-Mischungskerl, diesen supermächtigen Gegner, vor dem ich fliehen musste. Du hast ihn bei dir besiegt und Leon steigt jetzt eben oben aus dem Aufzug nach seinem Kampf, nach seiner Konfrontation mit dem Wesen und erhält jetzt von Luis die, also kein wirkliches Heilmittel gegen seine Plagerinfektion, sondern ein Mittel, das zumindest das Wachstum des Plaggers ausbremst. Wir haben quasi ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Eine zweite Dosis gibt's noch und die heben wir natürlich für Ashley auf. Und wir machen uns jetzt auch wieder auf, Ashley zu suchen. Und Luis, nachdem Leon quasi sagt, so ja, jetzt müssen wir aber Ashley finden, hebt Luis so eine Metallstange und sagt, dann retten wir deine Prinzessin. Und da kommt wieder so ein bisschen durch, dass er eben so ein Don Quixote-Fan ist. Und dann beginnen wir quasi das Kapitel in so einer Mine im Endeffekt. Wir sind von dem geheimen Heizungskeller quasi mit dem Aufzug in eine Mine gefahren, was irgendwie eine weirde Struktur ist, die da unter dem Schloss so konstruiert wurde. Aber gut, Idee ist, what it is, keine Ahnung. Da finden wir dann am Anfang mehrere Tagebücher, also beziehungsweise ein Tagebuch von einem Arbeiter, der quasi hierher verschifft wurde und jetzt von seiner Familie getrennt ist und die Arbeitsbedingungen sind schlecht und ihm gibt's gar nicht gut. Und je länger wir lesen, desto positiver wird er, bis er am Schluss komplett in religiösen Wahn verfallen ist. Also so ein Tagebuch darüber, wie die Arbeiter in den Minen schon langsam quasi auch zu Los Illuminados wurden und sich wahrscheinlich versehentlich bei den Ausgrabungen infiziert haben. Und ansonsten finden wir hier unten noch einen Händler und einen Schießstand. Warst du schießen oder handeln? Hast du da was gemacht?
Ich war schießen relativ viel bei meinem ersten Playthrough, weil man natürlich hofft, so schnell wie möglich da irgendwie die ganzen Benefits rauszukriegen. Habe dann aber irgendwann aufgegeben mit der Schießerei, weil es zum Schluss, um diese S-Ranks zu kriegen, das ist so schwer auf manchen Waffen. Viele gehen relativ einfach, die kriegt man schnell zusammen, aber es gibt ein paar, mit denen ist das super, super tricky. Und das habe ich mir dann irgendwann einfach gespart, weil ich nicht mehr so viel Stunden über Stunden in diesen Schießstand versenken wollte. Irgendwann wird es auch einfach frustrierend, wenn du irgendwie das fünfte Mal hintereinander einen almost perfect Run machst, aber dir wirklich nur ein Treffer fehlt, um dann S-Rank zu kriegen. Genau, dann im Händler. Hat der Händler was Neues, weißt du das? Ich glaube fast nicht, oder?
Ich glaube, ich habe mir nichts aufgeschrieben, okay. Zumindest. Ich hatte kein Geld irgendwie. Ich habe es ja auch nicht geschafft, den zu töten. Ich hatte keine Schätze zu verkaufen. Ich habe mein Zeug repariert und mehr habe ich nicht gemacht. Also wenn er was Neues hätte, wüsste ich es nicht, aber ich glaube nicht. Ich war auch relativ lang nochmal auf dem Schießstand und wie du, wollte er eben auch nochmal gucken, dass ich da, wo ich nur A geschafft habe, nochmal S schaffe. Aber mir ging es auch so, dass ich dann relativ schnell aufgehört habe. Es ist einfach zu krass. Es ist halt wirklich so gemein, wisst, also man muss sich das so vorstellen, damit man den S-Rang am Schießstand schaffen kann, muss man ins Bonus-Game kommen.
Genau.
Also jede Schießstand-Konfiguration für jede Waffe hat so ein Bonus-Game, das nur ausgelöst wird, wenn man das normale Game perfekt schafft. Du musst alle Ziele treffen. Du musst nicht unbedingt immer die Bonus-Punkt-Schwachstellen treffen, glaube ich. Es reicht, wenn du die Ziele irgendwie triffst, aber du musst alles treffen. Und dann kommt das Bonusspiel, wo man dann nochmal super viel Punkte sammeln kann. Aber es schaffst du in der Regel halt wirklich nur, wenn du ein perfektes Spiel ablieferst. Und es ist halt wirklich oft so, dass du nach deinem nach deinem zweiminütigen Schießstand-Ablauf, den du perfekt meisterst, läuft ganz hinten oben nochmal so ganz schnell so eine Piratenholzfigur über dem Bildschirm von links nach rechts oder ein Papagei oder so, kleines Ziel. Und wenn du das nicht triffst, war alles im Arsch und das ist einfach, nee, viel zu frustrierend und nervig für mich.
Kann man es abbrechen? Ich kann mich nicht erinnern, dass man es abbrechen konnte, dass du, wenn du im Run merkst, das wird nichts, dass du einfach von neu anfängst. Ja, vielleicht habe ich das auch verdrängt.
Ja, vielleicht. Man macht das, ich weiß gar nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich noch mit Michael in den Dorffolgen, aber man macht das Ganze ja, damit man so Token kriegt, also Silber- und Goldtocken, damit man so kleine Sammelfigürchen aus dem Original Resident Evil 4 witzigerweise sammeln kann, damit man die in seinen Koffer hängt für Boni. Ja. Und das ist halt teilweise schon ziemlich cool. Insofern macht das schon Sinn, dass man versucht, sich da reinzugraben, aber überall S-Rang war, ist mir auch viel zu frustrierend gewesen. Vor allem ist es so unterschiedlich, ne? Manche Waffen sind so easy, da schafft man aufs erste, zweite Mal S-Rang ohne Probleme und andere Waffen sind komplett unmöglich.
Ja, finde ich auch. Mit diesem Token kannst du ja die Figürchen kaufen, wie du schon gesagt hast. Hast du da irgendwelche super besonderen gekriegt? Bei mir war es immer so, das waren ein paar. Dieses Emblem, glaube ich, und ich glaube, Ada waren zwei, die recht hilfreich waren, aber der Rest waren so Sachen, wo ich mir da dachte, die bringen mir jetzt keinen großen Benefit, lohnt sich nicht, da so viel Energie reinzustecken. Und ich glaube, auch wenn du an diese Vending-Maschinen gehst, dass du da nicht immer dass das relativ vorgezeichnet ist, was du in welcher Runde wo kriegst, oder?
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie der Loot genau funktioniert und wie zufällig das ist. Aber es gibt ja die Silbertocken und die Goldtocken, die man je nachdem, wie gut man am Schießstand ist, verdient. Und wenn du Goldtocken, man wirft ja immer drei von diesen Tocken in den Automaten, und wenn du Goldtocken benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass du was Seltenes kriegst. Und bei Silbertocken kriegt man halt meistens irgendwie so Standardsachen. Das ist dann irgendwie sowas wie, dass irgendwie 5% mehr Munition gecraftet wird oder sowas in der Richtung. Es gibt aber schon noch ein paar ganz coole und ein paar ganz witzige. Was zum Beispiel gerade, wenn du S-Plus-Rang schaffen willst auf Profi oder auch für Speedruns, echt nützlich ist die Schrotflinte, die Striker. Weil wenn du das Modell von der Striker kriegst, dann erhöht sich deine Laufgeschwindigkeit um ein paar Prozent. Dann rennt Leon schneller. Und das ist super gut, weil man Gegnern viel leichter ausweichen kann. Und du bist natürlich auch viel schneller durch die Level durch. Also das ist zum Beispiel schon was ziemlich Nützliches.
Das stimmt, ja.
Das ist übrigens ein nettes Easter Egg mit dieser Striker, fällt mir gerade ein. Weil es gab in Resident Evil 4 im Original einen relativ populären Glitch, der eben auch bei Speedrunnern sehr beliebt ist. Wenn du irgendwie... Ich weiß den genauen Ablauf nicht, aber du musst irgendwie mit der Striker zielen und in dein Menü gehen und eine andere Waffe ausrüsten oder die Striker ausrüsten, irgendwie sowas, ne? Und dann wird irgendwie ein Fehler verursacht, durch den Leon plötzlich doppelt so schnell läuft wie vorher. Keiner weiß so genau, warum das so ist, aber dann ist irgendwie Leons Animationszyklus total beschleunigt. Und das ist eben ein Glitch, der explizit nur mit der Striker auszulösen ist. Und Capcom hat da coolerweise eben aus diesem Glitch aus dem Original ein Easter Egg im neuen Teil gemacht, dass man wirklich mit dem Striker-Anhänger schneller laufen kann. Das ist schon sehr lustig.
Das stimmt, ja. Nee, das wusste ich noch nicht, aber sehr cool. Ich habe jetzt in dem Playthrough mal angefangen. Vorher hatte ich ja nur die Riot Gun voll aufgebessert, was Schrotflinten angeht, und jetzt habe ich die Striker mal erst gegen die Striker getauscht und schau mal, wie es mit der ist, wenn du die voll aufgelevelt hast. Genau, aber das ist immer noch ein Work in Progress, weil im Original war es eine meiner Lieblingswaffen. Das hat irgendwie am meisten Spaß gemacht, aber aktuell streut die, oder im neuen streut die so dermaßen, dass du halt nicht mehr, dass du im so Mittelnahkampf nicht mehr wirklich useful ist, sondern erst wenn die schon so nah in Messerreichweite im Prinzip sind. Genau, aber das mal gucken, vielleicht wird's besser.
Ja, ich find's auch schade. Ich finde, die Schrotflinten haben leider vom Original ins Remake ein Downgrade insgesamt bekommen. Die fühlen sich bei weitem nicht mehr so wuchtig und so mächtig an. Du konntest halt im Original mit der Striker in so eine Gegnermasse einmal schießen und dann sind alle halt durch einen kompletten Raum geflogen, ne? Und das war halt einfach cool.
Ja.
Und jetzt schaffst du es vielleicht mal, dass du ein, zwei Leute gleichzeitig staggerst, damit du die dann Roundhouse kicken kannst oder so. Ist ein bisschen lamer geworden, bin ich auch enttäuscht. Aber ja, mein Gott. Die Riot ist da, glaube ich, schon, die hat noch ein bisschen mehr Wumps als die Striker, wenn man die hochlevelt.
Ja. Genau, ja, mal gucken.
In dem Kapitel haben wir jetzt noch eine coole Besonderheit, was schon direkt am Anfang, bevor man überhaupt zum Händler geht und sowas, klar wird. Weil wir haben jetzt Luis als Begleiter dabei. Ashley ist weg und wurde jetzt durch Luis ersetzt. Und Luis ist coolerweise ein bisschen wehrhafter als Ashley. Der hat natürlich seine eigene Waffe und benutzt die auch, wie wir dann gleich merken werden. Denn man geht in so einen Tunnel und da ist ein riesiger Felsen oder so eine Lawine, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der eingestürzt, der Tunnel. Und man muss sich da erst durchsprengen. Also geht man in so einen kleinen Nebenraum und man sieht schon, aha, dieser kleine Nebenraum ist offensichtlich wieder eine Arena. Wenn man nähert sich quasi dem Raum über so ein kleines Podest mit einem Zaun drumrum und man kann schon reingucken, man sieht schon zwei, drei Gegner, die man auch snipen darf, wenn man will, und man weiß genau, okay, sobald ich jetzt über den Zaun springe und da unten die Arena berühre, den Boden berühre, und es gibt ja auch keinen direkten Weg zurück, dann geht's richtig los, und genauso ist es dann natürlich auch.
Stimmt, sehr gemeine Arena, weil... Genau, du ja da so reinspringst, aber das vorher wegsnipen macht schon auch ein bisschen Spaß. Was da, finde ich, der gemeinste Part ist, wenn du da, du siehst oben im Fenster schon auch einen Gegner stehen, das sieht relativ normal aus, man versucht da hinzusnipen. Und ja, der stirbt einfach nicht. Und dann merkt man, dass das die zweite Lady mit der Kettensäge ist, das heißt zu deinem ersten Kettensägen-Gegner, der da im Erdgeschoss dir entgegenläuft, kommt dann gleich die zweite dazu und dann wird es ganz schön stressig auf einmal.
Das finde ich auch. Das ist eine relativ enge Arena. Im Grunde ist es quasi wie so ein komisch gebogener Schlauch. Man muss durch so ein kleines Gebäude durch, wo man Schalter drücken muss und dann hintenrum wieder eine Treppe hoch. Also einmal durchlaufen muss man im Endeffekt. Und es ist alles relativ eng. Alles besteht aus engen Schläuchen und engen kleinen Gassen. Und überall sind Gegner und daneben noch zwei Kettensägen-Gegner, die dich One-Hit killen können. Das ist schon alles ziemlich gemein. Und Luis stellt sich jetzt im Kampf raus, ist zwar erstens glücklicherweise unsterblich, was schon mal sehr cool ist, und zweitens versorgt er einem immer mit Handgun-Munition. Also falls man nichts mehr hat, wirft er dir immer ein Päckchen Pistolen-Munition zu. Ansonsten ist er jetzt eher nicht so wirklich nützlich, muss man sagen, im Kampf. Er steht halt irgendwie da und schießt ab und zu mal. Aber ehrlich gesagt nervt er mich sogar meistens. Weil wenn, also was mich am meisten an Luis stört, ist, wenn ich von dem Gegner gepackt werde, dann schießt er auf den Gegner und befreit mich aus dem Griff. Und das ist alles schön und gut, aber ich möchte die halt immer mit meinem Messer abwehren. Und das führt eigentlich immer dazu, dass mich einer packt. Ich drücke reflexartig meinen Messer-Konterknopf. Luis schießt mich aber schon frei und dann stehe ich mit Leon da und hau zwei, dreimal mit dem Messer in die Luft wie so ein Trottel, weil ich es nicht schnell genug checke. Und bis dahin ist der nächste Gegner schon wieder da. Also mich stört der eher total eigentlich im Kampf. Aber grundsätzlich ist es cool, dass es überhaupt geht und dass er dabei ist und dass er mit Munition versagt.
Das stimmt, ja. Vor allem mit der Munition, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Eine große Hilfe. Dass mich die Gegner packen und er mich freischießt, das ist mir bisher tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Was ich aber ganz praktisch finde, ist, dass er die Gegner auch ablenkt. Also wenn er die da trifft, dann taumeln die manchmal ein bisschen. Das ist weniger mehr für den Schaden, sondern mehr, okay, die sind kurz abgelenkt und dann kannst du Waffen wechseln, nachladen und solches haben.
Das stimmt. Aber er ist auch voll der Kick-Abstauber. Das hat mich auch genervt. Jedes Mal, wenn ich jemanden in den Kopf schieße und die taumelt die Person und ich will gerade hinlaufen und die kicken, kommt er von der Seite ins Bild geworbt und kickt dieselben weg. Unverschämt heißt, ich habe den gestaggert, ich will den kicken. Nee, aber es ist schon total cool. Ich finde das schon eine schöne Passage und ich finde es auch cool, dass Luis eine Begleiter-KI bekommen hat. Man könnte da rein interpretieren, wenn man will, das mache ich auch, dass da schon so ein bisschen damit rum experimentiert wurde, wie man eine gute Begleiter-KI in Resident Evil 5 implementiert, dass da schon so die ersten Versuche von diesem Co-op-Gameplay für ein Remake vom fünften Teil im vierten so reingeflossen sind. Aber ich finde, weißt du, so ein ganzes Spiel mit der Luis-Begleiter-KI, ja, da muss noch ein bisschen Arbeit reinfließen.
Das auf alle Fälle, ja.
Für die Passage ist es schon in Ordnung, aber...
Es wäre auch schön, wenn man ihm eine Waffe in die Hand drücken könnte. So sagen, okay, du benutzt jetzt das.
Ja, genau. Ich meine, er hat seine komische Red 9 mit unendlich Munition. Das ist irgendwie so ein Ding, weil nicht nur versorgt er uns mit unendlich viel Pistolenmunition, sondern in der Passage, die später dann noch kommt, über die reden wir gleich noch, nehmen wir ja seine Red 9 und haben plötzlich auch unendlich viel Munition. Also irgendwie muss der eine magische Red 9 mit unendlich Kugeln haben oder so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber gut, okay.
Sehr praktisch, okay.
Am Ende von dieser Rundgang-Arena finden wir dann eben eine Stange Dynamit und dann kommen wir wieder über den Weg zurück, über den wir in die Arena gehüpft sind und können den Felsen wegsprengen und uns weiter auf den Weg machen. Wusstest du, dass man den kompletten Raum mit den beiden Kettensägenleuten skippen kann, wenn man will und das nötige Kleingeld hat? Weil man muss nicht unbedingt das Dynamit sich holen. Man kann das coolerweise mit dem Raketenwerfer wegsprengen. Wenn man sich beim Händler einen Einwegraketenwerfer kauft, kann man einfach den Felsen wegschießen. Das geht genauso. Das ist schon nett.
Cool. Also wusste ich noch nicht, aber ist auf alle Fälle zum Ausprobieren. Ich glaube, es gibt auch wieder den unendlichen Raketenwerfer, wenn man es das erste Mal durch hat. Das ist ein sehr valid Use Case für das Ding.
Ja, man kann so viele Passagen skippen in dem Spiel, wenn man will. Mit so ein paar gut platzierten Granaten oder sowas. Oder in dem Fall hier einen Raketenwerfer kann man wirklich irgendwie gefühlt 10% des Spiels einfach weglassen. Und weitere 10% sind sowieso optional, so ungefähr. Ja. Naja, schon lustig. Ja, und dann gehen wir den Tunnel weiter hoch und kommen an so ein kleines Gitter, wie so ein Lüftungsschacht, sieht so ein bisschen aus. Und Leon nimmt das Gitter weg und dann kommt schon eine riesige Hand durch diese Öffnung durch und packt Leon und zieht Leon und Luis, der sich wiederum an Leon festhält, in einen großen runden Raum mit einer großen Klappe in der Mitte. Und wir stehen plötzlich zwei El-Gigante gegenüber, diesen riesigen, ogerartigen Gegnern, die wir schon zweimal im Spiel jetzt getroffen haben. Und einer davon ist komplett gepanzert am ganzen Körper, ist quasi für unsere Schüsse nicht verwundbar. Der andere ist so ein bisschen halbnackt wie der erste. Da weiß man schon, wie man den bekämpft. Und witzigerweise, wenn man genau hinsieht, fällt einem auf, dass der gepanzerte El-Gigante ist, der gleiche ist, der gerade im letzten Kapitel noch Steine auf uns geworfen hat. Weil wir sehen in seinem Gesicht noch ganz klar die Einschusswunde von unserer Kanonenkugel. Was ein schönes, kleines Detail ist, finde ich.
Ja, absolut, ja. Als du durch diesen, oder bist du zu diesem Durchlass, zu diesem Luftdurchlass gelaufen und hast erstmal reingeguckt oder hast du sofort aufgetreten?
Da wird eine Cutscene ausgelöst, in der das dann aufgemacht wird. Ich hab da nicht mehr durchgeguckt vorher.
Weil ich dachte mal am Anfang, dass das so harte Flashbacks zu Resident Evil 4 Original war, weil da haben wir im Prinzip ja genau denselben Kampf in fast dem gleichen Raum wieder. Nur dass man dieses Mal diese Lava-Klappe benutzen muss. Oder zumindest fürs erste Mal. Und dieses Mal ist das, glaube ich, eher so optional, dass man die da reinwerfen kann.
Aber die ist im Original auch optional. Die muss man nie benutzen, die Lava-Klappe. Aber ja.
Genau. Also ich finde, ein sehr schöner Kampf auch. Und wie du schon sagst, dass dieser El-Gigante wirklich recycelt wurde, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Detail hier.
Ja, das ist schon cool. Ich muss sagen, ich vermisse ein bisschen das Design der beiden El-Gigante im Original Resident Evil 4, die man hier trifft, weil die waren für mich immer so ein bisschen die Village People, also zwei davon zumindest, weil der eine hat irgendwie so ein Lederjäckchen an und sieht aus wie so ein Sadomaso-Kerl irgendwie, ne? Da fehlt nur noch so diese Lederpolizeimütze. Und der andere sieht aus wie so ein kleiner Cowboy mit so einem Mundschutz und so weiter. Fand ich immer sehr lustig, die zwei. Jetzt haben wir eben diesen normalen und diesen eher so ritterlichen schon fast. Ja, ist aber trotzdem. Ich finde auch ein sehr cooler Kampf, aber auch ein sehr harter Kampf. Auf Hardcore hatte ich echt mit den beiden zu kämpfen. Der erste geht eigentlich, ne? Das ist dann eigentlich ganz cool, weil Luis lenkt dann quasi den Gepanzerten ab, aber kann dem logischerweise nicht viel Schaden machen, weil der ist halt gepanzert. Und der andere, gegen den hat man ja schon mal gekämpft, das hat man schon drin, da weiß man ungefähr, wie es funktioniert und das ist auch nicht so problematisch. Aber ich hatte immer das Problem, dass ich dann mit dem ersten fertig war und dann muss man quasi den zweiten, den Gepanzerten, ablenken, während Luis die Arena kurz verlässt und die einfach ein bisschen beschäftigen und schauen, dass man nicht getroffen wird. Und dann kommt Luis zurück mit einer Dynamitstange in der zweiten und schnallt die dem L-Gigante auf dem Rücken. Und dann kann man durch einen gezielten Schuss seine Schwachstelle freilegen. Und ab dann ist er erst verwundbar. Und ich habe mir echt fest vorgenommen, dass ich beide ohne diese Lavaklappe in der Mitte des Raums schaffe, weil man dann eben keinen Loot kriegt. Habe ich mir schon gedacht, war ja auch im Original so und ist auch im Remake wieder so. Aber ich habe es dreimal versucht und ich habe es dreimal nicht geschafft, den Gepanzerten zu töten, weil ich einfach alle meine Ressourcen, die ich hatte, gebraucht habe, um den ersten zu killen. Und am Schluss hatte ich dann eben noch meine Red 9, die netterweise von Luis mit ordentlich Munition versorgt wird, aber nur mit der Red 9, die ja auch nicht die genaueste Pistole ist, immer diesen Schwachpunkt auf dem Rücken von dem L-Gigante zu treffen, diesen kleinen Wurm. Ich hab's einfach nicht hingekriegt. Ich hab's einfach leider nicht geschafft. Beim vierten Mal habe ich dann eben den ersten normal besiegt und habe dann den zweiten in die Lavaklappe geworfen und dann war's easy. Aber ich hätte gern, also mein Gott, auf Hardcore muss man gucken, wie man durchkommt beim ersten Play.
Das ist auf alle Fälle geschafft. Ich habe dieses Lava, die Lavaklappe nie benutzt. Tatsächlich, ich hab's irgendwie nicht hingekriegt, das so zu drehen, dass da gerade einer direkt draufsteht, wenn sie aufgeht. Mhm. Und ja, das hieß einfach nur draufgeballert, bis sie beide hin waren. Auf Standard ist es auch ein relativ einfaches und ja, ein einfacher Weg zu dem Ergebnis.
Das ist auch mit der Lavaklappe gar nicht so leicht. Die waren ja im Original relativ dumm, was das angeht. Da gab es ja im Original so eine kleine, so ein Baugerüst oder sowas. Und von dem Baugerüst war quasi so eine Seilbahn zu dem Hebel gespannt, über den man dann die Klappe in der Mitte des Raums öffnen konnte, damit man die Lavagrube öffnet. Und im Original war es ja super easy. Da bist du einfach aufs Baugerüst geklettert, hast gewartet, bis die zu dir kommen und dann seilst du dich zum Hebel ab und dann gehen beide quasi von dem Gerüst über die Klappe auf dich zu und du musst nur im richtigen Moment die öffnen und fertig. Im Remake sind die jetzt echt ein bisschen klüger geworden, die L-Gigante, und die meiden die Klappe. Sobald du an den Hebel gehst, machen die beide so einen Sidestep und weg von der Klappe quasi. Also du kannst nicht schnell genug sein, dass du die einfach so wegkriegst, sondern du musst die downkriegen über der Klappe. Die gehen ja immer wieder mal so ein bisschen zu Boden und entblößen ihre Schwachstelle, dann kann man so einen Messerangriff machen. Und wenn du schaffst, dass du die down kriegst, während die auf der Lavaklappe sind, dann kannst du sie quasi runterspülen, wenn du willst.
Okay.
Und das habe ich dann eben gemacht mit dem Gepanzerten, dass ich erst auf seine Dynamitstange auf dem Rücken geschossen habe, als er sich in der Mitte vom Raum befunden hat. Weil dann geht er kurz down und dann schnell zur Klappe und die öffnen und dann ist er weg.
Ja, soweit habe ich gut funktioniert.
Es ist übrigens auch nicht mehr so, das war ja ganz witzig im Original und auch ziemlich mies, dass wenn du einen der beiden in diese Lavagrube wirfst und dann nach dem Kampf zu nah rangehst oder zu lange stehen bleibst, dann kommt der nochmal raus, packt dich und zieht dich mit in die Lava und du bist instant Game Over gemeinerweise. Das ist im Remake nicht mehr so. Da wird der Deckel wieder zugemacht und da kommt auch nichts mehr raus.
Schade, das war auch witzig im Original, ja.
Es geht übrigens auch, aber das habe ich natürlich beim ersten Mal nicht geschafft, aber es geht übrigens auch, dass du den zweiten gepanzerten L-Gigante tötest, bevor Luis zurückkommt. Weil in seinem Gesicht, quasi seine linke Gesichtshälfte, hat ja eben von deiner Kanonenkugel so ein Loch und da ist er tatsächlich verwundbar. Und wenn du den tötest, während Luis weg ist, dann kommt er sogar zurück mit einem eigenen Spruch und sagt sowas von wegen so, hey, hättest du nicht auf mich warten können oder warum hattest du dann den ganzen Spaß alleine? Und ist ein bisschen enttäuscht dann, dass ein toller Dynamitplan nicht mehr umgesetzt werden kann. Finde ich sehr schön, dass sie das berücksichtigt haben.
Bei meinem zweiten Playthrough, als ich dann die Handkanone schon hatte, da war das auch so, dass das ziemlich schnell ging mit dem gepanzerten L-Gigante, weil die Handkanone ja irgendwie gefühlt durch alle Panzerung durchkommt. Oder ich habe einen genaueren Kopf erwischt, könnte auch sein. Aber ja, das mit der Handkanone machst du dir das Spiel deutlich, deutlich einfacher.
Auf jeden Fall, ja. Ja, New Game Plus ist schon nochmal ganz was anderes, das stimmt. Jo, genau, dann hat man die beiden L-Gigante besiegt. Ist wirklich ein cooler Bosskampf, den mag ich echt gerne. Mochte ich schon im Original und finde ich auch im Remake wieder toll. Und dann geht's weiter in die nächste Passage, die wirklich wild ist, weil jetzt plötzlich haben sie irgendwie quasi dieses Loan-Level aus Donkey Kong neu interpretiert. Luis und Leon kommen eben in so eine Sackgasse und der einzige Weg, der weitergeht, ist so eine Lore, so ein Minentransportgefäß, so ein typisches, das über so windige Schienen über einen riesigen Abgrund im Grunde führt. Und Luis sagt so, naja gut, das ist jetzt der einzige Weg, let's go. Und Leon schiebt das Ding an und dann fahren die beiden los. Und was dann kommt, ist quasi wirklich so eine total verrückte Indiana Jones-mäßige Achterbahnfahrt mit der Minenlore durch komplett unrealistisch diffuse und instabile Schienenwege. Und links und rechts gibt es dann Parallellinien und dann kommen andere Minenloren mit Gegnern, die mit Armbrüsten schießen und überall Explosionen und so weiter und so fort und Hindernisse, die man wegschießen muss rechtzeitig. Das ist schon eine ziemlich witzige und sehr, sehr eigene Passage irgendwie mit ganz eigenen Mechaniken. Fand ich sehr lustig und fand ich eine schöne Abwechslung zum restlichen Spiel.
Absolut, also es ist wirklich auch ein sehr schöner Teil. Und auch was für Details da in den ganzen Hintergründen und alles drumherum zu sehen sind, macht einfach auch richtig Spaß. Also wirklich haben sie sich viel Mühe gegeben für diesen Part. Und genau, in dem Part gibt es ja auch, wie am Anfang schon gesagt, dieses Achievement, wenn du durchkommst, ohne Schaden zu nehmen. Und ja, dafür habe ich es etliche Male gespielt. Und ja, wenn du diese Passage irgendwie das fünfte Mal machst, ist ja auch nicht mehr lustig. Aber ja, es ist, macht Spaß trotzdem.
Es gibt ja dann auch netterweise so eine kleine Haltestation, ne? Das ist so die erste actionreiche Fahrt und dann hat man so eine kurze Verschnaufspause, bevor die dann in die nächste Lore steigen und dann geht's nochmal so richtig los. Dann kommt ja auch so ein Kettensägenkerl in seiner eigenen Lore und ab und zu fahren dann die beiden Loren zufälligerweise in genau der gleichen Geschwindigkeit parallel zueinander und dann muss man den immer wieder mit seinen Schüssen so ein bisschen betäuben, damit er nicht unsere Minenlore kaputt sägt und sowas. Das ist schon alles sehr lustig inszeniert. Und wie gesagt, ne, dann stehen irgendwie Gegner mit Dynamitstangen auf der Schiene vor einem und dann schießt man drauf und dann explodiert alles und dann schießt man Holzklötze weg und dann springt die Lore wirklich irgendwie über so eine kleine Schanze. Ich weiß auch nicht, woher die Beschleunigung kommt, die Lore die ganze Zeit drauf hat, aber gut. Und man muss sich auch in den Kurven so ein bisschen mit reinlehnen. Also die haben schon alles rausgeholt, was man in so einer Passage machen kann. Das ist super coole Action. Im Grunde ein Lightgun-Shooter, wenn man so will. Ne? Man bewegt sich ja nicht aktiv, aber wirklich schön inszeniert. Ist das Ganze, wenn man die Pause rausrechnet, ist wahrscheinlich in 2 Minuten erledigt. Aber es sind, oder 3, lass es 5 sein. Aber ich glaube, das ist schon viel. Aber es ist eine sehr schöne, actionreiche Passage. Finde ich sehr schön, sehr cool, sehr abwechslungsreich im Vergleich zum Rest dann.
Absolut, ja. Und im Zwischenteil gibt es dann auch nochmal einen Schatz. Da findet man dann auch endlich diese Figur vor, diese Salazar-Figur, die man kaputt schießen muss, auch für diese für diese Achievement-Liste. Und dann der zweite Teil, dann das Finale vom zweiten Teil sieht man dann diesen Hive auch endlich, wo sie diese Insektengegner ausgegraben haben. Auch sehr schön, dass man da auch so eine Spirale außen rum fährt und sich das von allen Seiten mal angucken kann. Ja, und dann hat man quasi das größte Hollywood-Ending, was man bis auf das tatsächliche Finale vom Spiel hat, wie man dann zu zweit aus dieser Lore rausspringt in letzter Sekunde und komischerweise direkt auf einer Plattform landet. Sehr convenient.
Glücklicherweise, ja. Das ist schon alles sehr bescheuert und sehr witzig. Es gibt übrigens eine Szene noch, das will ich noch schnell ansprechen, weil ich habe sehr viele aus dem englischsprachigen Raum so Fun-Fact-Videos und Lore-Videos gesehen, die alle diese Stelle ein bisschen falsch interpretieren und falsch wiedergeben. Weil es gibt so eine Passage, in der als die gerade in die Minenlore steigen und Leon die anschiebt, sagt Luis sowas von wegen so, okay, dann schieb uns mal an, Sancho. Und dann sagt Leon so, wie nennst du hier Sancho? Und es ist so ein weit verbreiteter Irrglaube, dass, es ist anscheinend wirklich so, dass im Spanischen Sancho eine Beleidigung ist für einen Mann, der sich in einer homosexuellen, monogamen Beziehung befindet, aber mit anderen Männern fremdgeht. Also ein fremdgehender Mann in einer homosexuellen Beziehung wird Sancho genannt, ne? Und sehr viele glauben, dass Luis Leon hier quasi als so einen fremdgehenden homosexuellen Mann bezeichnet. Was halt in dem Kontext irgendwie ein bisschen überhaupt keinen Sinn macht, aber okay. Wenn man aber weiß, dass der Esel von Don Quixote Sancho heißt, dann macht das Ganze viel mehr Sinn.
Stimmt.
Und das ist so ein kleiner Fun-Fact, den vergessen, glaube ich, sehr viele. also es ist weit verbreitet, dass Louis hier eben diese Beleidigung benutzt, aber ich denke, in Wirklichkeit nennt er hier einfach, ne, er sitzt in seiner Lore als Don Quixote und sagt zu seinem Esel, so, jetzt schieb mal an, jetzt geben wir mal Gas. Ist, glaube ich, die sehr viel sinnvollere Interpretation von dem Wort an der Stelle.
Auf alle Fälle, vor allem, wenn du überlegst, dass ja Capcom japanisch ist, ich glaube nicht, dass die sich irgendwie in die Ecke schieben lassen mit sowas.
Ja, eben. Eben, genau. Nee, genau. Im Grunde nennt er wahrscheinlich Leon sehr viel wahrscheinlich einfach seinen Esel. Und deswegen sagt er, hey, wen nennst du hier Sancho? Wenn schon, dann bist du der Sancho von uns beiden, so ungefähr. Ja.
Sehr gut.
Ja gut, genau. Minenlorm-Passage. Ist auf jeden Fall eine nette, kurze Stelle. Ist schon sehr cool, sehr witzig. Ist auch eine schöne Neuinterpretation, finde ich, vom Original. Im Original war das Ganze wesentlich weniger actionreich. Da hattest du ja quasi irgendwie, ich glaube, 4 Minenloren, die aneinander gehängt sind. Und da sind dann auch Gegner reingesprungen und dann musstest du von Lore zu Lore springen und gegen die kämpfen. Das war schon auch alles ganz lustig. Aber ich finde, die haben das eine schöne Neuinterpretation. Da vermisse ich tatsächlich die alte nicht. Auch wenn ich auch nichts gegen die habe, aber da fühlt sich die neue frischer an auf jeden Fall als die im Original.
Deutlich lustiger Fall, finde ich. Ja, sehr mehr entertaining als das Original.
Genau. Und dann haben wir es im Grunde in den Raum mit dem Insektennest geschafft, das wir ja vorher schon umkreisen durften. Das ist dann nochmal eine Passage, in der man relativ linear durch so ein Untergrundlevel durchläuft. Über einem thront dieses Insektennest. Das sieht so aus wie so ein bizarrer Bienenstock. Es gibt dann so eine Nebenmission, dass man da irgendwie so besonders gelbe Eiterblasen wegschießt von diesem Nest. Und ansonsten kämpft man halt gegen die Novizador, diese unsichtbaren Insekten, kämpft sich da mit Louis gemeinsam nochmal durch. Es gibt auch noch einen Händler, aber auch da habe ich nicht besonders viel gemacht. Also das ist eine Passage, die bei mir zumindest relativ ereignislos war.
Ich mag es an der Passage, dass du viele von den Insektenviechern vorher wegsnipern kannst. Wenn man weiß, okay, woher sitzen die ungefähr an den Wänden. Ich habe es dieses Mal versucht, von der Plattform schon auszumachen, aber anscheinend muss man die erst aktivieren. Wenn man dann unten am untersten Punkt quasi von dieser ganzen von dem Bereich steht, dann tauchen die erst auch auf. Wenn quasi die ersten dich auch anfliegen, dann taucht so langsam der Rest auf dem Weg auf. Wenn man weiß, okay, wo die sitzen, dann kann man die relativ schön einfach wegschießen. Weil wenn die ja noch getarnt sind, reicht ja eine Kugel.
Das ist was, das macht das Spiel wirklich gern. Vor fast jeder Arena kriegst du quasi nochmal so eine kleine erhöhte Aussichtsplattform und von der aus darfst du irgendwie 3, 4, 5 Gegner wegsnipen und erst wenn du dann die Arena tatsächlich betrittst, dann spawnen die alle erst quasi, dann geht's erst so richtig los. Das war schon in dem Dynamitraum gerade ebenso und das ist schon ganz am Anfang vom Spiel in dieser Canyon-Stadt so mit diesen Brücken, die über dieser Schlucht hängen. Da hat man schon genau die gleiche Situation. Also das ist so, ich finde es auch schön, ne? Dieses, man darf schon reinsnipen, macht total viel Spaß und man weiß auch schon so, okay, jetzt geht's gleich richtig ab, sobald ich hier den Runterspringknopf gedrückt habe und so weiter. Ich finde das auch eine schöne Struktur, aber man merkt schon sehr stark, es ist schon sehr formelhaft, finde ich.
Das stimmt, ja. Aber eine gute Formel, weißt du ja, kann trotzdem sehr viel Spaß machen.
Eben, sowieso. Ja, genau, dann kämpft man sich da durch. Schön ist auch noch, dass man sehr viel Edelsteine von den Insekten kriegt. Wie schon im Original droppen die ja fast immer oder sehr häufig eben ein von 3 verschiedenen farbigen Edelsteinen, von sehr wertlos bis ziemlich wertvoll sogar. Und da nimmt man einiges an Schätze mit, was ganz cool ist. Und dann schafft man es endlich zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums und die beiden fahren hoch. Und Louis sagt dann im Aufzug noch sowas wie, also Leon fragt ihn quasi, warum er eigentlich Ashley und ihm hilft. Und er sagt so, naja, er möchte einfach das Richtige tun. Und dann bohrt Leon noch so ein bisschen nach. Und dann sagt er, naja, ich habe für die Los Illuminados gearbeitet. Ich bin mitverantwortlich für den ganzen Scheiß hier und ich will es wieder gut machen, so ungefähr. Und dann kommen sie oben aus dem Aufzug raus. Und dann kommt die im Remake, finde ich, jetzt sehr tragische Szene. Ne? Jeder, der das Original gespielt hat, wusste schon, was kommt. Man wusste nur nicht, wann und wie genau. Und in der Cutscene geht Louise als Erster aus dem Aufzug raus und dreht sich um und mitten im Satz hört er plötzlich auf zu reden und Leon fragt noch, so was los ist und dann bricht er mit einem Messer im Rücken zusammen. Und hinter ihm steht Krauser, Leons alter Kriegskumpane, der sich ihm jetzt hier zu einem Messerkampf stellt, zu einem Messerduell.
Stimmt, ja, sehr dramatische Szene. Was mir auch wieder, oder der Gedanke, den ich auch mal jetzt hatte, war, mit wie viel Kraft muss man so ein Messer werfen, weil er hat es geworfen ja in seinen Rücken, damit das tatsächlich so funktioniert. Gut, das ist Krauser, wahrscheinlich hat er die Kraft, aber ja, das sind so Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, wenn man das x-te Mal durchspielt. Und genau, da kommt dann dieser Messerkampf, der ja im Original so ein Quicktime-Event noch war und dieses Mal ja tatsächlich so ein richtiger Messerkampf ist und der tatsächlich auch eigentlich recht viel Spaß macht, muss ich sagen, dafür. Ich bin ja eigentlich ein Fan von den alten Quicktime-Events, aber das haben sie, finde ich, ganz gut umgesetzt.
Ich finde das auch ganz nett eigentlich. Nochmal ganz kurz zum Messerwerfen. Ich habe da tatsächlich mal ein Video von so einem Messerexperten gesehen und der hat eben gesagt, dass sowohl im Original, da wirft ja Leon in den Cutscenes auch öfter mal sein Messer, zum Beispiel in die Hand von Salazar, und jetzt auch die Szene, dass das halt Messer sind, die man absolut nicht werfen kann. Also, dass die einfach von Balancing und vom Gewicht her im Grunde Messer sind, die kannst du unmöglich werfen. Die kriegen keinen ordentlichen Schwung, die sind nicht zielbar, also das ist im Grunde unmöglich, dass man die wirft und dass die dann auch noch treffen und stecken bleiben, weil es halt eben keine Wurfmesser sind, das ist halt nochmal ganz was anderes. Aber das nur nebenbei. Ja, im Grunde nutzen die hier quasi jetzt, die haben ja extra die Messermechanik sehr stark ausgebaut im Resident Evil 4 Remake. Im Original hast du das Messer halt benutzt, um Kisten zu öffnen oder Gegner, die am Boden liegen, noch so ein bisschen zu schnetzeln. Was schon im Original schön war, weil du hast dann wirklich in Richtung der Schnitte so Blutspritzer auf dem Boden verursacht, was für damalige Verhältnisse super schön und toll war. Aber ja, ansonsten war das Messer relativ nutzlos. Jetzt haben die das ja zu einem super wichtigen Werkzeug gemacht mit ganz vielen Mechaniken und verschiedenen Angriffen und Konterfunktionen. Und all das nutzt man jetzt natürlich in dem Messerkampf mit Krauser. Ich persönlich war von den Quicktime-Events im Original nicht der größte Fan. Gerade der Messerkampf mit Krauser auf dem GameCube war nochmal super viel schwerer als dann später bei der PlayStation-Version und alle Adaptionen, die danach kamen. Später, ich glaube mittlerweile bei den Versionen, die man so kriegt von Resident Evil 4 auf den neuen Konsolen, gibt es nur zwei verschiedene Knöpfe, die man drücken muss und das sind immer die gleichen. Also zur Not kannst du es auswendig lernen. Beim GameCube waren es, glaube ich, irgendwie alle vier und die Schultertasten und es ist jedes Mal random gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war die absolute Hölle. Ich bin verzweifelt an diesem Kampf. Das finde ich jetzt schon irgendwie angenehmer. Jetzt ist es halt so, dass Krauser dir gegenübersteht. Wenn er angreift, musst du blocken, also kontern, und ansonsten kannst du ihn mit dem Messer anschnitzen und ab und zu stolpert er dann auch, dann kannst du ihn kicken und manchmal springt er über dich drüber, dann musst du dich umdrehen und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar Heilkräuter im Raum. Ich bin beim ersten Mal auch bei dem Kampf gestorben, weil ich erstmal überhaupt nicht so, weiß ich wusste noch nicht genau, auf was ich mich jetzt hier einlasse. Aber ich habe dann schon verstanden, dass andere Waffen hier im Grunde gar nichts zu suchen haben, sondern das ist jetzt hier der Messerkampf mit Krauser. Und ja, genau, im Endeffekt haben sie einfach nur diese Quicktime-Cutscene als Echtzeitkampf, den man wirklich spielen muss, neu interpretiert. Und das auch ziemlich cool, finde ich, haben die schon ganz schön gemacht.
Finde ich auch, ja. Schöner Ersatz. Ja, genau. Ich habe es ja das erste Mal oder die ersten paar Male auf dem GameCube durchgespielt und es war echt mies, aber du wirst so gut da drin, wenn du das öfter gemacht hast, und dann ist natürlich umso befriedigender, wenn du das einfach meisterst und weißt so ungefähr. Ich glaube, dass dieses Muster am GameCube noch so war, dass die Schultertasten haben sich verändert, aber es waren immer die Schultertasten und dann X und Y waren ja die kleinen grauen. Die haben dann auch gewechselt und A und B hat gewechselt. Also es war dann nicht komplett random, sondern immer nur in der Gruppe eine andere. Und da kam man mit klar.
Ja, ich bin damals, kann ich mich noch erinnern, beim ersten Mal an dem Kampf ein bisschen verzweifelt, aber gut. Und dann kommt es eben zu einer Szene, die wir fast so auch im Original kennen, nur eben mit einem anderen Twist. Ne? Die haben ja das alles so ein bisschen neu zusammengeschustert. Das ist ganz lustig, weil die Szenen sind teilweise sehr gleich, nur die Akteure sind anders. Und Luis wird ja, wie gesagt, im Original auch schon getötet, aber da ist es Sadler, der Obermufti, der von hinten plötzlich kommt und ihm mit so einem Tentakel durchbohrt. Jetzt ist es eben Krauser mit dem Messer, der ihm von hinten durchbohrt. Und so haben wir auch am Ende die Szene, wo quasi Krauser Leon überwältigt und auf ihn springt und ihn mit dem Messer erstechen will. Und dann wird in letzter Sekunde Krauser das Messer aus der Hand geschossen. Nur diesmal ist es nicht wie im Original Ada Wong, die Leon hier mal wieder rettet, wie eigentlich immer, sondern es ist in dem Fall Luis, der noch so ein letztes Mal, ne, sein letzter Atemzug nutzt er dazu, um seine Pistole nochmal abzufeuern und Krauser zu entwaffnen, anstatt ihn zu erschießen. Okay, keine Ahnung warum, aber gut. Und so rettet er Leon das Leben und Krauser zieht sich dann aus irgendeinem Grund auch zurück. Es macht nicht wirklich viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt, aber es ist trotzdem eine schöne Szene. Und dann kommt eben zur tragischen Sterbesequenz, ne, wo Luis hustend und röchelnd noch sagt, dass er kein gutes Leben geführt hat und ihm ist es bewusst, dass er viele Fehler gemacht hat, aber ein Mensch kann sich doch ändern, oder Leon? Und dann zündet Leon ihm noch seine letzte Zigarette an, bevor er dann stirbt. Und das ist schon eine sehr traurige Szene, muss ich sagen.
Das stimmt, sie haben ganz schön dick aufgetragen jetzt beim Remake da in der Szene auf alle Fälle. Ich kann mich nicht erinnern, dass es im Original auch so melodramatisch alles war, aber ist auch okay, weil Luis war auch im Original eher so ein unsympathischer Charakter und im Neuen ist er ja auch kein mega sympathischer, aber zumindest deutlich sympathischer als im Original, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also mir geht's auch so. Ich fand Luis auch im Original sehr unsympathisch, ne? So ein sleazy, hinterhältiger kleiner Kerl, so wirkte irgendwie. Und auch, man sieht den halt im Spiel zweimal kurz oder so im Original und dann stirbt er und dann schreit Leon noch so, Luis, nein! Und ich sitze halt davor und denke mir, wer war das gleich nochmal? Haben wir den schon mal getroffen? Keine Ahnung. Und im Remake war es so, dass ich Luis jetzt wirklich gern mochte. Die haben den echt ausgeleuchtet. Auch in den Passagen, in denen er als Begleiter dabei ist, reden die ja sehr viel miteinander. Oder besser gesagt, redet Luis sehr viel. Leon ist eher der schweigsame Typ. Und ne, mit seiner Donkey-Shot-Geschichte und mit dem, dass er ein besserer Mensch werden will. Weil wir erfahren ja im Ada Wong-DLC dann auch, dass er eben auch für Umbrella schon gearbeitet hat und dass er am Nemesis-Projekt teilgenommen hat. Und jetzt ist er eben für die Los Illuminado, züchtet, dass er diese Parasiten und war schon alles ziemlich scheiße, was der gemacht hat. Und jetzt bereut er es und will es wieder gut machen und so weiter und so fort. Wenn er stirbt, sagt er auch so, dass seine letzten, vorletzten Worte sind auch so, oh, ich glaube, ich werde es nicht schaffen, was für ein Verlust für die Damenwelt. Er ist halt einfach so ein Trottel, den man einfach mögen muss irgendwie. Und deswegen hat es mir jetzt echt auch leid getan. Das haben die schon sehr gut gemacht, dass man in der kurzen Zeit, die man mit ihm verbringt, tatsächlich eine Beziehung zu ihm aufbaut. Im Gegensatz zum Original, wo er mir wirklich nicht hätte wurscht sein können.
Genau. Ja, und das ist dann auch schon das Ende von dem Kapitel.
Genau. Das war dann auch schon Kapitel 11. Wie gesagt, gerade im Vergleich zu den vorherigen Kapiteln ein kürzeres Kapitel. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr so lang drüber geredet, wie man spielt, wenn man nicht gerade am Schießstand sehr viel Zeit verbringt.
Ich glaube nicht.
Wenn man einigermaßen durchkommt.
Ich schaue gerade auf den Timer. Wir sind jetzt zumindest bei der Büroaufnahme bei 44 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich so lange gebraucht habe. Ich würde sagen, Hälfte der Zeit.
Ich habe tatsächlich auf Experte eine Stunde beim ersten Mal gebraucht, aber davon war ich bestimmt eine Viertelstunde am Schießstand. Aber wie gesagt, ich bin bei dem El Gigante viermal gestorben und auch beim Krauser-Kampf einmal. Das muss man natürlich mit einrechnen. Wenn man da auf normal spielt oder gut durchkommt, kann ich mir gut vorstellen, dass man sehr viel schneller ist. Ich glaube, bei meinem S-Plus-Runs ist das so ein typisches unter 10-Minuten-Kapitel, ja. Wenn man sich wirklich beeilt.
Ja, vor allem jetzt mit dem Trick mit dem Raketenwerfer, dass man gleich durch den Dings kommt, durch den Tunnel, das hilft natürlich sehr. Sehr, ja, vielleicht mal nochmal 10 Minuten, die man da runterschäft von dem Ganzen.
Ja. Na schön, dann würde ich sagen, machen wir für heute auch schon Schluss. Ein schönes Kapitel, ein abwechslungsreiches Kapitel mit sehr vielen kleinen, netten Passagen. Finde ich echt schön gemacht mit einem tragischen Ende. Leon ist nun wieder alleine quasi. Luis ist weg und so begeben wir uns dann beim nächsten Mal in Kapitel 12, das Finale des Schlossbereichs. Schön, dass du dabei warst, Lauren. Hab mich sehr gefreut, wie immer. Sehr cool mit dir, das nochmal zu rekapitulieren.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung mal wieder.
Ja, gerne. Und vielen Dank auch an alle, die das jetzt hören. Denn wenn ihr das hören dürft, dann bedeutet das, dass ihr Coffee Cake and Games auf Steady unterstützt. Das heißt, ihr seid die wichtigste Grundsäule, der Grundpfeiler dieses ganzen Podcasts. Vielen Dank dafür und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
Tschüss.